Harry, Edgar, Tipsy, Alex, ich habe mir heute eine Menge Unterstützung für den Podcast eingeladen und die Stars der heutigen Folge, die haben definitiv Lieblingstiercharakter. An der Stelle erstmal viele Grüße an unseren treuen Hörer Mika, bei dem ich aus sicherer Quelle weiß, dass er diese Tiere besonders gerne mag. Die Rede ist nämlich von unseren Humboldt-Pinguinen. Wir wollen heute darüber sprechen, was Edgar und Tipsy besonders macht, welche Bedrohungen ihre Artgenossen in der Natur ausgesetzt sind und was wir als Frankfurter Zoo und ihr zu Hause dagegen tun könnt. Mein Name ist Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Ein Interview mit unseren Pinguinen wäre natürlich etwas einseitig, auch wenn ihr sie vielleicht im Hintergrund ein bisschen hören könnt, wenn sie uns dazwischen blöken oder im Wasser rumplanschen. Ich habe mir aber stattdessen meine Kollegin Marta Kalkowski eingeladen, Tierpflegerin hier im Frankfurter Zoo. Hallo Marta.
Hallo.
Wo sitzen wir denn gerade?
Ja, wir sind jetzt gerade auf unserer Pinguinanlage, umgeben von einem Großteil unserer Pinguine. Tatsächlich nicht von allen, aber von ein paar. Genau, und hier so ein bisschen in unserem hinteren Bereich. Das ist so der Bereich, wo unsere Pinguine tatsächlich auch so am liebsten rumstehen. Warum genau, weiß ich auch nicht genau. Hier ist ein bisschen schattiger als bei den als auf der restlichen Anlage. Genau, und da haben wir uns jetzt einfach mal dazugesetzt.
Die Pinguine wuseln hier tatsächlich auch um uns rum. Ich glaube, die wissen noch nicht ganz, was sie von uns halten sollen. Sie sind einerseits neugierig und kommen immer mal wieder, aber nur auf so ein paar Meter ran und dann.
Ja, ich glaube, das jetzt hier verwirrt sie tatsächlich ein bisschen sehr. Was sie natürlich gewohnt sind, ist, wenn jemand an der Futterstelle sitzt oder rumsteht, das kennen sie schon eher, aber man sieht natürlich auch hier, dass sie sehr neugierig sind. Der Alex zum Beispiel hat anscheinend auch Hunger. Hallo. Und man sieht immer so, der Beäugnungs kommt immer ein paar Schritte näher, aber er guckt auch immer nach seinen Kollegen, die noch hinter ihm watscheln. Pinguine sind eben Kolonietiere und die fühlen sich auch nur in der großen Gruppe sehr wohl. Und wenn man den Alex jetzt erschreckt, also irgendwie zuckartig seine Hand bewegt, okay, klappt manchmal besser, dann ist die erste Flucht auch immer direkt ins Wasser. Also hört sie auch immer platschen, wenn wir uns jetzt irgendwie laut bewegen oder laut reden, genau. Dass dann eben einmal alle ins Wasser hüpfen und da fühlen sie sich dann erst so richtig sicher. Aber ansonsten sind es auf jeden Fall sehr neugierige Tiere, das stimmt.
Du hast jetzt gerade gesagt Kolonietiere. Wie viele Pinguine haben wir denn hier?
Also wir haben hier auf unserer Anlage aktuell 36 Tiere. Davon sind noch ein paar Jungtiere. Es ist jetzt aber auch, der Frühling hat angefangen und auch bei unseren Pinguinen haben die Frühlingsgefühle eingesetzt. Also sie sorgen gerade schon wieder fleißig für Nachwuchs. Wir haben schon die ersten Pärchen, die auch die ersten zwei Eier schon in den Höhlen liegen haben. Genau, also zum Sommer hin, zum Hochsommer werden wir hier dann sehr viel mehr Pinguine wieder haben.
Und du hast jetzt gerade zielsicher den Alex angesprochen mit Namen und auch ich kann das. Da vorne kommt die 004 und Ida habe ich eben auch schon gesehen. Wie haltet ihr die auseinander für unsere Hörerinnen und Hörer?
Genau, der Alex zeigt uns das ja gerade ganz schön. Unsere Pinguine sind eben alle beringt. Die haben entweder rechts oder links einen Ring mit ihrem Namen drauf. Dabei ist links immer das Männchen und rechts ist Weibchen. Genau, und diese Ringe haben auch alle immer verschiedene Farben. Du hast ja eben auch einen Pinguin mit 001 durchgesagt. Das ist natürlich ein bisschen blöder Name. Das liegt einfach daran, dass das noch ein Jungtier ist. Und die Ringe sind auch noch kleiner. Die mausern jetzt bald um, diese Jungtiere, und dann sehen sie genauso aus wie ihre Eltern. Und dann kriegen sie eben auch einen größeren Ring. Also man kann Humboldt-Pinguine an sich auch auseinanderhalten. Die haben diesen schwarzen Bruststreifen und darunter diese Punkte. Und die sind bei allen Pinguinen, ähnlich wie bei uns der Fingerabdruck, eben verschieden. Bei 36 Tieren wird es aber extrem lange dauern. Und alle zwei Tage zählen wir unsere Tiere einmal durch und gucken, dass wir eben alle einmal gesehen haben. Und dafür haben wir einfach eine Liste. Und damit wir damit einfach abhaken können, wer da ist, sind unsere Tiere eben beringt. Genau. Und neben dem Namen und wo der Ring ist, hat auch meistens die Farbe noch was zu sagen. Das ist dann quasi immer so ein bisschen wie der Nachname bei unseren Tieren. Das ist nämlich bei Pinguinen recht einfach. Die leben eben monogam. Also das, was wir Menschen eben auch versuchen, machen unsere Tiere hier auch. Und dann kann man eben einem Brutpaar immer dieselbe Ringfarbe geben und die Jungtiere kriegen dann ebenfalls immer diese Ringfarbe. Genau, das heißt, unser Pinguin hat einen Namen und dann quasi mit der Ringfarbe noch einen Nachnamen.
Sozusagen immer die Familienclans dann mit markiert.
Genau, richtig. Also was hier auch viel rumläuft, ist das beige Jungtier. Da haben wir jetzt auch zwei und das ist wirklich so eine super tolle Familie, könnte man sagen, weil gerade das sind Inge und Hexa, die Beigen. Und das Inge und Hexa ist auch ein sehr zuverlässiges Brutpaar. Also die sind auch noch nie fremdgegangen oder haben sich mal neue Partner gesucht. Die sind tatsächlich schon sehr lange bei uns am Züchten.
Damit sprichst du jetzt ein Thema an, was ich gerne auch kurz ansprechen möchte. In wissenschaftlich geführten Zoos wie unserem versuchen wir ja, die Tiere nicht zu vermenschlichen. Gleichzeitig fällt das bei Pinguinen manchmal etwas schwer und mit so einem kleinen Augenzwinkern möchte ich da auch gerne drüber sprechen. Hier passiert nämlich einiges auf der Anlage, was so ein bisschen,
ja
könnte eine Vorabend-Soap sein.
Ja, auf jeden Fall. Für Trash-TV wären unsere Pinguine, glaube ich, teilweise schon ganz gut. Genau, da ist die Vermenschlichung natürlich ein bisschen leichter, weil sie eben dasselbe Beziehungsbild wie wir Menschen haben, also eben diese Monogamie. Genau, und es gibt auch bei uns Pärchen, die das super einhalten, so lehrbuchmäßig. Das sind, wie gesagt, Inge Hexer, Tiffy und James, das sind super Pärchen, aber auch Gitte und Nemo sind schon ganz, ganz lange zusammen und züchten erfolgreich. Es gibt halt eben auch Pärchen oder einzelne Tiere, die es dann mit dieser Treue nicht so ganz so genau nehmen. Was gerade bei Pinguinen auch ganz normal ist, ist Homosexualität, also dass es gleichgeschlechtliche Pärchen gibt. Und da hatten wir mit Dory und Bear hier auch lange Zeit eins. Das waren zwei Mädels, die sich zusammen eine Bruthöhle genommen haben. Bei den weiblichen Tieren ist es dann auch oft so, dass die einfach Eier legen und die versuchen zu brüten. Da schlüpft dann natürlich nichts. Bei den Männchen ist es tatsächlich so, dass die Tiere Steine oder Tannenzapfen in die Höhlen tragen und versuchen, die auszubrüten. Da schlüpft dann natürlich auch nichts. Im Fall von Dory und Bear war es jetzt auch so, dass irgendwann Smarty sich dazugesellt hat. Smarty ist ein Männchen. Und dann haben sie eine Zeit lang als Kommune gelebt, quasi zu dritt in einer Höhle. Die drei haben dann aber irgendwann Bear einfach rausgeworfen und dann war Bear wieder alleine. Ich glaube, mittlerweile hat er aber auch wieder einen Partner gefunden und ist gut untergekommen. Ja, und so Geschichten gibt es tatsächlich vermehrt. Wir haben ja auch, als in Mannheim die Anlage neu gebaut wurde, haben wir Pinguine von Mannheim übernommen. Und damit hat sich das Pärchen Harry und Tipsy zusammengefunden. Tipsy ist nämlich aus Mannheim, Harry kam von uns. Und Harry war aber eigentlich mit Edgar zusammen. Und Harry und Tipsy waren dann auch noch so gemein, dass sie sich die Höhle direkt neben Edgar genommen haben. Und dann mussten sie quasi die ganze Zeit neben ihrem Ex wohnen. Genau, und dann gibt's natürlich noch so ein paar lustige Geschichten. Olaf und Gisela ist zum Beispiel ein ganz niedliches Pärchen, weil sobald die beiden Kinder haben, verlässt Gisela Olaf jedes Mal wieder und dann ist Olaf alleinerziehender Papa. Der wurde das letzte Mal auch von Kurt und Hilde waren's, wurde er sogar aus seiner Höhle rausgedrängt und saß dann mit zwei Jungtieren vor seiner Höhle. Natürlich haben wir ihn dann so ein bisschen unterstützt und geholfen, die Jungtiere groß zu kriegen. Sobald die Jungtiere groß und abgefüttert sind, kommt Gisela auch jedes Mal wieder zurück. Die hat nur irgendwie keine Lust auf Kinder. Und Tiffy und James ist auch mal ein ganz niedliches Pärchen, weil die belegen standardgemäß immer zwei Höhlen bei uns auf der Anlage. Und dafür ist eine Höhle für sie und eine Höhle für ihren Nachwuchs.
Und dann hat man mal Kinder frei. Das klingt genau. Ja auch gar nicht schlecht. Wenn ihr so ein Blöken im Hintergrund hört, das sind übrigens die Pinguine. So rufen die. Und wahrscheinlich wollen sie damit jetzt einfach nur sagen, dass sie da sind und...
Genau, also dieses Rufen ist bei denen so ein bisschen die Revierabsteckung. Also auch unsere Pinguine haben kleine Territorien. Es ist ja bei Kolonietieren ganz oft so, dass man das als Menschen überhaupt nicht überblicken kann. Es sieht immer sehr chaotisch aus für uns. Aber bei denen ist es so ein bisschen wie so ein Kleingärtnerverein. Da hat jeder so seinen Bereich, in dem er wohnt. Und wenn da der Nachbar zu weit rüberkommt, dann wird sich mal kurz beschwert und dann gibt's kurz Streit. Und dann geht der Nachbar eigentlich auch recht schnell wieder. Ja.
Lass uns noch mal kurz über Pinguine an sich sprechen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwer noch nie einen Pinguin gesehen oder gehört oder gerochen, auch das kann ich gerade bestätigen, auch man kann sie riechen.
Ja, das auf jeden Fall.
Wie sieht so ein Humboldt-Pinguin aus und was hat er alles Cooles an seinem Körper dran? Das sind nämlich eigentlich ganz schöne Superhelden, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Genau, also ein Pinguin generell, die haben ja immer so einen hübschen Anzug an, auch dafür sind unsere Tiere ja bekannt oder Pinguine. Das heißt, so eine schwarze Anzugsjacke und ein weißes Hemd dazu. Bei Humboldt-Pinguinen kommt eben dieser schwarze Bruststreifen noch dazu, aber auch dieser sogenannte Anzug ist tatsächlich für Tiere, die im Wasser leben, ganz, ganz typisch. Die haben oft den Rücken eben sehr dunkel und den Bauch sehr hell. Und es liegt einfach daran, das kann man bei uns auch immer schön sehen, wenn man mal von oben auf die Pinguine drauf guckt, dann sieht man die eben schlechter, weil der dunkle Rücken mit dem dunklen Grund verschwimmt. Und wenn man jetzt in unser Becken reinspringen würde und mal von unten auf so einen Pinguin guckt, dann wird man auch merken, dass der genauso verschwindet, weil der helle Bauch eben mit dem hellen Himmel verschwimmt. Also sowohl bei Pinguinen auch so, bei ganz vielen Fischarten ist es eben auch so, dass der Rücken immer dunkler ist und der Bauch ein bisschen heller. Und dann haben unsere Pinguine natürlich auch wie alle Vögel auch noch richtig Flügel und einen Stoß. Unsere Pinguine sind natürlich nicht mehr flugfähig, fliegen aber tatsächlich unter Wasser. Also die Bewegung unter Wasser ist genau dieselbe, wie flugfähige Vögel in der Luft machen. Da kommt dann hinten der Stoß, der halt dafür da ist, rechts und links zu lenken, also die Schwanzfedern. Und bei unseren Pinguinen kommen dann eben noch die Füße als Ruder dazu, je nachdem, wie die aufgestellt werden, schwimmt der Pinguin eben nach oben oder nach unten. Genau. Und wir haben jetzt hier auf der Anlage noch so ein paar Tiere, die anders aussehen. Hier schwimmt gerade auch eins bei uns vorbei. Das sind auch die Tiere, die jetzt vermehrt gerade hier bei uns rumsitzen, weil die eben nicht am Brüten sind. Und das liegt einfach daran, dass das noch die Jungtiere aus dem letzten Jahr sind. Also sind jetzt etwa ein Jahr alt, die Tiere. Und die setzen sich jetzt demnächst irgendwann hier an den Rand. Und dann explodiert das Tier einmal. Das heißt, es verliert alle Federn gleichzeitig. Und dann wachsen alle Federn gleichzeitig nach. Und das ist dann die Mauser bei unseren Pinguinen.
Genau, die Mauser ist der Federwechsel. Das haben alle Vögel, aber die meisten flugfähigen Vögel, hier vorne sitzt jetzt so ein Reiher zum Beispiel gerade, guckt uns etwas skeptisch an.
Ja.
Die verlieren meistens dann immer eine Feder, schieben die nach, dann kommt die nächste, die müssen ja flugfähig bleiben. Und bei so einem Pinguin, der explodiert, hast du es genannt.
Genau, der explodiert. Der muss nicht flugfähig bleiben. Was er trotzdem in der Mauser passiert, dass der nicht mehr so gut schwimmfähig ist. Also er kann zwar noch schwimmen, er ist aber nicht mehr so schnell, nicht mehr so wendig und er macht es auch nicht gerne, weil seine Haut nass wird und das kennt ein Pinguin eigentlich nicht.
Das heißt, die Federn, also der hat tatsächlich einfach Federn, wie jeder andere Vogel auch und die sind so dicht, dass da kein Wasser an den Körper kommt.
Ja, so in etwa, genau, also diese Federschicht besteht quasi aus zwei Schichten. Man hat das Obergefieder, das wird auch regelmäßig eingefettet, ähnlich wie Enten das zum Beispiel auch machen. Und damit bleibt diese Schicht eben wasserabweisend. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie ein Neoprenanzug und darunter ganz dicke Unterwäsche. Darunter kommen nämlich dann richtig wollige, weiche Federn, die den Pinguin auch warm halten. Unser Pinguin kommt jetzt aus Südamerika. Das heißt, er muss jetzt nicht unbedingt ganz warm gehalten werden. So kalt wird's nicht. Wohnt aber da eben im Humboldt-Strom und dieser Strom ist sehr kalt. Genau, und er kann tatsächlich mit diesen Federn auch tarieren. Also gerade Taucher kennen das wahrscheinlich und wenn man das hier, unsere Pinguine so ein bisschen anguckt, wie sie jetzt hier gerade vorbeischwimmen, man hat immer mal so ein paar Tiere, wo so Luftblasen hochkommen und das macht er einfach, indem er eben diese Oberfedern, diese Dichten aufstellt, dann geht Luft aus dem Gefieder raus, es saugt sich mit Wasser voll, Pinguin wird schwerer und kann automatisch weiter runter absinken.
Genau. Und warum sind die überhaupt so viel unter Wasser? Warum tauchen die und wie lange bleiben die unter Wasser?
Ja, warum ist eigentlich eine sehr schnell geantwortet. Das ist eine sehr schnell beantwortete Frage. Unsere Pinguine gehen eben ins Wasser, um zu fressen. Also der Pinguin ernährt sich hauptsächlich von Fisch oder nur von Fisch. Und dafür muss er eben einfach ins Wasser. Man sagt so, im Durchschnitt schafft ein Humboldt-Pinguin so bis zu 2 Minuten die Luft anzuhalten. Das klingt jetzt immer sehr wenig. Das ist ungefähr genauso lang, wie ein Mensch schaffen würde im Extremfall. Aber das ist bei unserem Humboldt-Pinguin eben nur der Durchschnitt. In den Extremwerten schafft er so bis zu 5 Minuten und das ist tatsächlich genauso lang, wie unser Flusspferd die Luft anhalten kann oder auch unsere Robben im Durchschnitt dann die Luft anhalten können. Das ist schon für so ein kleines Tier tatsächlich sehr beachtlich, zumal so ein Pinguin innen auch eigentlich nur aus Magen besteht.
Nur aus Magen, wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das irgendwie. Also ich stelle mir mal vor, dass da wenig Platz für die Lunge sein kann, weil wenn man so ein Pinguin füttert, wir haben auch richtig große Makrelen, die wir hier verfüttern, und ein Humboldt-Pinguin schafft locker so bis zu 1/3 seiner eigenen Körpergröße abzuschlucken. Und wenn man das so in Verhältnis setzt, wäre das wie wenn ich mir den Pinguin nehme und den kompletten Pinguin am Stück einfach runterschlucke. Also es ist schon sehr beachtlich. Das ist für so ein Pinguin tatsächlich kein Problem. Also muss der Magen schon sehr, sehr groß sein.
Ja. Hier ist jetzt im Hintergrund gerade noch eine Pumpe im Exotarium angegangen. Also ihr seid mal wieder live mit dabei mit allen Störgeräuschen, die wir im Zoo so haben. Ich hoffe, es ist nicht zu störend auf der Aufnahme. Wir haben jetzt eben so ein bisschen schon über die Paare hier gesprochen. Wie läuft das denn generell mit der Paarbildung? Also wie finden die sich? Wenn ich einen Partner suchen möchte als Mensch, dann kann ich mir Tinder runterladen oder in eine Bar gehen. Wie machen die Pinguine das?
Ja, Pinguin-Tinder haben wir noch nicht, das stimmt. Das ist dann viel auch, wie gesagt, sind Kolonietiere. Das heißt, die wachsen sowieso alle zusammen auf einen Haufen auf. Also es ist also für einen Pinguin fast unmöglich, nicht täglich sich einem anderen Pinguin zu begegnen. Und dann kommen halt, wie gesagt, diese Rufe dazu. Dann werden dann die Reviere abgesteckt und so können sich die Pinguine auch gegenseitig rufen und dann eben auch finden. Und wenn sich mal ein Paar gefunden hat, was dann auch zusammenbleibt, ob für eine Brutsaison, wie wir eben gehört haben, oder eben für länger, es zeigt sich dann auch. Aber wenn sich ein Paar gefunden hat, dann besetzen die dann zusammen eine Bruthöhle.
Und diese Höhlen habt ihr jetzt hier oder wir damals, als die Anlage gebaut wurde, ja künstlich gebaut. Das kann man auch ganz gut sehen als Besucherin oder Besucher. Kann man sogar manche fast reingucken, auch vom Besucherbereich aus.
Ja.
Das heißt, sie finden in der Natur dann auch Felsenhöhlen und suchen sich die?
Nee, das tatsächlich nicht. Wie gesagt, die wohnen ja in Südamerika auf so sehr steilen, felsigen Küsten. Felsigen Küsten, bei denen es halt sonst nicht so viel anderes gibt. Und da hat der Pinguin tatsächlich eine sehr spannende Methode entwickelt, sich seine eigenen Höhlen zu graben. Also der baut sich die tatsächlich selbst. Und das macht er, indem er eben ja, einen Trick anwendet. Also wie gesagt, 2.000 bis 3.000 Tiere auf einem Fleck und die müssen natürlich irgendwann alle mal auf Toilette. Und jetzt wäre es natürlich sehr einfach, wenn der Pinguin einfach ins Becken machen würde. Das wäre auch für uns super, die Filteranlage wird es rausholen und wir müssen die Anlage nicht kerchern. Das macht aber natürlich nicht, wie du auch hier um uns rum siehst und vor allem auch riechst, macht ein Pinguin immer dahin, wo er eben gerade steht. Und den Kot von Seevögeln im Allgemeinen, egal jetzt ob Pinguin, Möwe oder Reiher, das nennt man immer Guano. Und dieser Guano ist halt bei 2.000 bis 3.000 Tieren, das ist so viel Pinguinkot, dass er in diesen Kot quasi seine Höhle reingräbt.
Ui. Ja. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Innenarchitekten dann eher eine schwierigere Geschichte, wenn ich mir vorstelle, so eine Höhle im Kot. Aber okay, das ist dann auch wieder sehr vermenschlicht. Für den Pinguin scheint es ja gut zu funktionieren.
Ja, es funktioniert, ja.
Er birgt aber auch Gefahren, soweit ich weiß, weil ich kenne Guano eigentlich tatsächlich aus dem Baumarkt. Der ist in meiner Blumenerde drin, wenn
genau,
ich den früher kaufe.
Genau, das ist furchtbar schlecht. Das ist leider das Problem. Guano ist sehr phosphorhaltig und damit halt gut für den Wachstum bei Pflanzen. Und wir haben ihn jetzt teilweise legal, teilweise illegal, bauen wir ihn eben bei den Pinguinen ab. Und damit hat der Humboldt-Pinguin keine Möglichkeit mehr, seine Eier auszubrüten. Er legt sie dann eben auf einen nackten Felsen, aber da wird es einfach von der Sonne gekocht oder von Raubtieren geholt. Und deswegen ist der Humboldt-Pinguin mittlerweile der bedrohteste unserer Pinguinarten.
Das heißt, sie finden im Grunde keinen Platz mehr, um ihre Höhlen zu bauen. Und wir haben jetzt über Fisch gesprochen vorhin schon. Du hast gesagt, die fressen ja auch Fisch. Ist das auch ein Problem? Weil Überfischung der Meere, Verschmutzung der Meere, das kennen ja. wir ja eigentlich auch alle.
Genau, ja klar. Also das ist immer ein Riesenproblem, egal bei welchem Wassertier, dass wir quasi unserem Pinguin den Fisch wegessen. Das ist auch immer schade. Das heißt, auch wir als Mensch sollten natürlich darauf achten, wenn möglich, gehört der Fisch eigentlich in den Pinguin. Wir können uns ja auch von Gemüse ernähren oder von anderem. Klar, wenn man mal Fisch essen will, man kennt es ja, man hat vielleicht mal richtig Lust darauf, dann immer gucken, dass der Fisch auch aus einem zertifizierten Handel kommt, dass man da nicht irgendwas kauft, nur weil es billig ist, wäre natürlich gut. Genau, aber zum einen die Überfischung, aber vor allem auch die Verschmutzung ist bei unseren Pinguinen richtig blöd, egal ob Pinguin oder Robbe. Bei Fischfressern ist das immer so, alles was glänzt, da wird reingebissen und dann wird's abgeschluckt, ohne dass da irgendwie groß drauf rumgekaut wird. Das Problem haben auch Zoos. Also heutzutage geht es eigentlich, aber gerade früher wurden Robben- und Pinguinbecken oft als Wunschbrunnen benutzt und dann wurden da Münzen reingeworfen. Und das ist natürlich absolut der Tod für unsere Tiere, weil die muss man dann ganz oft rausoperieren, weil das glänzt natürlich schön, es ist leicht zum Abschlucken und das geht ganz oft in die Robbe oder in den Pinguin rein, genau.
Aber ist nicht so gut zu verdauen wie
genau,
ein Fisch.
Also gar nicht.
Eine der bedrohtesten Pinguinarten, hast du gesagt. Was können denn unsere Besucherinnen und Besucher tun, um den Humboldt-Pinguin zu schützen?
Genau, also zum einen irgendwie vielleicht den eigenen Fischverzehr überdenken. Kein Guano mehr kaufen ist auf jeden Fall der wichtigste Tipp. Also bei Dünger auch darauf achten, dass da eben kein Guano drin ist. Man braucht ihn nämlich auch einfach nicht. Es gibt mit chemischen Mitteln genau dieselben Ergebnisse. Und hier ganz aktiv bei uns, wir nehmen an der Kasse immer den Naturschutz-Euro ein. Da zahlt man dann 1 Euro mehr. Und dieser 1 Euro kommt dann auch unseren Humboldt-Pinguinen in ihrer eigentlichen Heimat zugute, weil das unterstützt dann dort Projekte.
Genau, das ist der Verein Svinisco, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten und wo dann der Naturschutz-Euro als freiwillige Spende hingeht. Das waren letztes Jahr 2023 30.000 Euro, die wir an Svinisco überweisen konnten. Und was damit passiert, das weiß jetzt mein nächster Interviewpartner. Dir erstmal vielen Dank, Marc.
Sehr gerne.
Was mit dem Naturschutz-Euro passiert, das weiß natürlich am besten Werner Knauf, der erste Vorsitzende des Vereins Svinisco. Und der ist mir jetzt per Zoom zugeschaltet. Hallo, Herr Knauf.
Ja, hallo, Herr Ginter.
Fangen wir mal ganz einfach an. Woher kommt denn der Name Svinisco überhaupt?
Naja, das ist ein Kunstname. Der Humboldt-Pinguin heißt ja mit dem wissenschaftlichen Namen Sphiniscus humboldtii. Und als wir nach einem Namen für den Verein suchten, hatte einer die, wie ich finde, geniale Idee, es Finisco zu nennen. Natürlich ein Kunstname gibt es so nicht, aber es garantiert, dass man auf den Internetseiten immer ganz oben steht, ohne dass man bezahlen muss.
Sehr, sehr elegant gelöst. Warum gibt es denn den Verein eigentlich?
Oh, das ist eine längere Geschichte. Meine Frau und ich haben in den 90er Jahren, treibend war da eher meine Frau, angefangen, sich für Humboldt-Pinguine zu interessieren. Sie ist dann sehr häufig im Zoo gewesen, hat dort die damals noch schwierige Jungenaufzucht beobachtet, zum Teil auch dokumentiert. Und ja, irgendwann hatte sie halt Fragen, die im Zoo nicht mehr beantwortet werden konnten. Und dann haben wir uns an Kieler Forscher gewandt. Das war damals Professor Czulik, der am Institut für Meereskunde gearbeitet hat. Und der hatte einen Doktoranden, Dr. Guillermo Luna aus Chile. Und dann haben wir uns mit denen ausgetauscht und die hatten die aus meiner Sicht verrückte Idee, die sagten, gehen Sie doch nach Chile, machen Sie Pinguinforschung. Und haben wir gesagt, Moment mal, wir sind Psychologen, wir sind Psychotherapeuten, wir sind keine Biologen und schon gar keine Meeresbiologen. Ja, und der Czulik meinte, nee, also über den Humboldt-Pinguin gibt es kaum Daten und jedes systematisch gesammelte Wissen ist wertvoll. Und dann haben sie uns auch noch ihre Unterstützung angeboten und dann sind wir tatsächlich aufgebrochen nach Chile. Erst haben wir eine Vortour gemacht, dann haben wir tatsächlich eine Forschungsarbeit mit Hilfe des Kieler Instituts durchgeführt. Und so kamen wir nach Chile.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Forschung oder die Studienlage zum Humboldt-Pinguin war damals noch gar nicht so groß, als Sie angefangen haben. Wir unterstützen ja Swinisco mit dem Naturschutz-Euro. Das heißt, es geht uns um Natur- und Artenschutz. Was genau hat der Humboldt-Pinguin denn für Probleme? Nur eine schlechte Studienlage oder geht das noch weiter über das hinaus?
Naja, er ist ja leider als vulnerabel eingestuft auf der roten Liste der IUCN. Und es gibt eine ganze Menge von Bedrohungsursachen. Ganz aktuell hat er ja zu leiden gehabt oder leidet er immer noch unter der Vogelgrippe und dem El Niño, der hoffentlich im Abklingen ist. In Chile wurden laut Behördenangaben, das wird von Wissenschaftlern ein bisschen angezweifelt, warum, weiß ich nicht so ganz genau, aber die Behörden haben also 3000 Todfunde gemeldet Ende des vergangenen Jahres. Da weiß man natürlich nicht, woran die gestorben sind. Das kann einmal die Vogelgrippe gewesen sein. Das kann natürlich auch sein, dass sie verhungert sind aufgrund der mangelnden Nahrung durch den El Niño. Es kann natürlich auch sein, dass sie in den Kiemennetzen, in den Fischernetzen hängen geblieben sind und dann an den Strand gespült wurden. Das differenzieren die Behörden leider nicht. Aber 3000 tote Tiere ist natürlich sehr viel. Das wäre etwa ein Drittel der chilenischen Population, die allein im letzten Jahr zu Tode gekommen ist. Das ist also diese Sache. Die anderen Ursachen sind Überfischung, weshalb wir ja auch, wenn wir Gelegenheit haben, immer wieder argumentieren und da appellieren an unsere Mitbürger, dass sie nur zertifizierten Fisch kaufen. Ja, das ist gut, das betrifft den Humboldt-Pinguin, das betrifft natürlich auch viele andere Meeresbewohner, die Überfischung. Dann ist in Chile ein großes Problem, dass Humboldt-Pinguine in Fischernetzen hängen bleiben. Das sind sogenannte Stellnetze. Und wenn der Pinguin da reinschwimmt, dann bleibt er mit dem Kopf stecken und kommt nicht wieder zurück und ertrinkt praktisch. Dazu kommen Zerstörung des Lebensraums. Wenn man jetzt an die Brutinseln denkt, dann ist das einmal der Guano-Abbau, der in Chile verboten ist, aber illegal immer noch stattfindet. In Peru ist er nicht mal verboten. Er ist angeblich geregelt, aber da sind wir natürlich ein bisschen misstrauisch, wie gut dann diese Regeln, die man sich da gesetzt hat, dann auch wirklich eingehalten und überwacht werden. Deswegen appellieren wir, dass man keinen Blumendünger mit Guano verwendet. Die Leute finden das immer toll. Oh, Guano, Naturprodukt, biologisch, stimmt. Wird aber erkauft durch die Zerstörung der Brutgebiete des Humboldt-Pinguins. Und von daher können wir das überhaupt nicht empfehlen. es kommt auch immer noch zum Ablesen von Eiern, sowohl in Chile als auch in Peru. Und in Peru werden auch immer noch Tiere entnommen und als Maskottchen zu Hause gehalten, was viele auch nicht überleben, weil natürlich die Haltung dann auch nicht funktioniert. Und sie sind auch bedroht durch einen Tourismus, der nicht genug Rücksicht nimmt. Also zum Beispiel, dass bei den Bootstouren zu den Pinguininseln einfach zu nah rangefahren wird, weil die Schiffskapitäne natürlich ihren touristischen Kunden was bieten wollen. Und da sind so ein paar aufgeschreckte Humboldt-Pinguine oder andere Seevögel dann für natürlich eine Attraktion. Aber eigentlich schädlich und besonders schädlich in den Zeiten der Mauser, wo die Tiere am Wasser stehen und ja gar nicht richtig fliehen können. Ja. Der Lebensraum im Meer ist auch bedroht. Einmal natürlich durch die Meeresverschmutzung, Plastik, Stichwort. Weil in Chile aber auch ganz konkret, dass dort, wo die Hauptbrutgebiete sind, das ist in der Region Coquimbo, da gibt es das Humboldt-Archipel, da leben von der chilenischen Population etwa 80% der Tiere. Und da wird seit 20 Jahren versucht, Industrieprojekte an der Küste anzusiedeln. Das waren vor Jahren wollte man 3 Kohlekraftwerke sozusagen in Sichtweite bauen. Das konnte verhindert werden, wozu die chilenischen, das haben natürlich die chilenischen Naturschützer gemacht, aber wir haben sie da sehr intensiv in diesem Abwehrkampf da auch unterstützt. Und jetzt drohen da die Entstehung von 2 Häfen zur Verschiffung von Eisen- und Kupfererz, was in einem Gebiet, wo seit 70, 80 Jahren kein größeres Schiff mehr gefahren ist, wo natürlich dann mit diesem Transport und mit dem Transport des Erzes auch Emissionen verbunden sind, die dieses Ökosystem bedrohen oder auch wenn man daran denkt, dass dadurch invasive Arten eingeschleppt werden können. Das ist noch nicht entschieden, ob diese Häfen gebaut werden oder nicht. Aber immerhin konnten die chilenischen Umweltschützer auch mit unserer Unterstützung jetzt erreichen, das ist im November beschlossen und veröffentlicht worden, dass dort eine Meeresschutzzone, wenn auch auf sehr geringem Schutzniveau, entstehen soll. Aber das ist eine Chance, diese Meeresschutzzone jetzt so zu gestalten, dass sie eben auch nachhaltig Wirkung entfaltet. Ja, ich glaube, das sind so die Hauptbedrohungsursachen. Natürlich hat der Pinguin auch Fressfeinde wie Seebären oder Wale. Aber das steht ja auch ein bisschen auf dem anderen Blatt. Wir haben ja eher die menschengemachten Bedrohungsursachen im Auge.
Wow, das ist ja ein ganz schönes Konglomerat an Bedrohungsfaktoren. Also da muss der Humboldt-Pinguin sich ja ganz schön in Acht nehmen. Wir haben jetzt ganz viele Themen aufgemacht. Ich würde gerne 1-2 Themen nochmal genauer ansprechen. Über ein Wort bin ich gestolpert. El Niño. Was ist El Niño?
Ja, El Niño ist ein Naturphänomen. Also da können wir Menschen jetzt erstmal nichts dafür, was periodisch immer wieder auftritt. Und es führt dazu, dass das Meer sich erwärmt. Und durch die Erwärmung des Meeres, die viele Fische abwandern, also die schauen dann, dass sie in kalten Meereszonen bleiben oder suchen kalte Meereszonen auf. Und dadurch hat der Humboldt-Pinguin, natürlich auch andere Meerestiere, keine Nahrung mehr. Das heißt, er muss auch gucken, dass er sozusagen kalte Gewässer erreicht. Das führte zum Beispiel, es führt dann regelmäßig dazu, und so war es jetzt auch in dieser Brutsaison, die ist praktisch ausgefallen, sowohl in Chile als auch in Peru, weil es auf den Brutinseln keine brütenden Pinguine gab.
Sie haben jetzt eben auch die Störung durch Touristen angesprochen. Wissen wir denn genau, was das für einen Einfluss hat?
Also die peruanische NGO, mit der wir zusammenarbeiten. Die haben den Bruterfolg auf den Ballestas-Inseln untersucht und haben dabei auch die touristischen Störungen erfasst. Und das muss man auch differenziert sehen. Das eigentliche Brutgeschehen wurde durch die Touristenboote, die da an die Ballestas-Inseln ranfahren, um Seevögel, Pinguine und so weiter zu beobachten, nicht gestört, weil die Nester in so einem Steilhang sind. Also da kommt man gar nicht hin und insofern kann man auch nicht stören. Aber in der Mauserzeit, wenn die Tiere am Wasser stehen und ja auch nicht richtig schwimmfähig sind, wenn dann die Boote zu nah ranfahren, dann lösen die Panikreaktionen aus bei den Humboldt-Pinguinen und dass die dann trotz ihres undichten Gefieders eben ins Wasser gehen mit dem Stress und auch den Gefährdungen, die damit verbunden sind.
Und welche Rolle spielt Sphinisco jetzt bei sowas, wenn zum Beispiel eine Studie über Bruterfolg gemacht wird?
Ja, also wir sind schon sehr stolz, dass wir durch die Mittel, die uns über den Artenschutz-Euro zur Verfügung gestellt worden sind in den letzten Jahren, dass wir recht große Forschungsprojekte sowohl in Peru als auch in Chile machen konnten. In Peru ist das eben die Untersuchung des Bruterfolgs auf den Ballestas-Inseln, was auch insofern bedeutsam ist, diese Inseln sind unzugänglich, man kann dort nicht anlanden und drüber laufen und Nester und Humboldt-Pinguine zählen. Das wird dort mit einer Drohne gemacht. Und deshalb wurde der Bruterfolg natürlich in der Vergangenheit, als diese technischen Mittel nicht zur Verfügung standen, auch noch nie ermittelt. In Chile ist es ein 6-jähriges Projekt, was wir machen, wo 3 Dinge erhoben werden. Es wird einmal auf den 10 wichtigsten Brutinseln Chiles wird regelmäßig gezählt, und zwar Brutpaare, um herauszufinden, wie viele Humboldt-Pinguine gibt es überhaupt noch in Chile. Und da ist in der ersten Runde leider herausgekommen, dass die Zahlen, die man für Chile gesagt hat, dass die zu groß sind. Das heißt, es gibt weniger, als man angenommen hat. Es liegt aber jetzt nicht darin, dass sich das Ökosystem drastisch verschlechtert hat, sondern es liegt darin, dass die früheren Erhebungen mit Fehlern behaftet waren. Man hat mit Social Distance Methode gezählt. Das heißt, man sucht ein repräsentatives Gebiet und rechnet dann die Zahl für die ganze Insel hoch. Und wir haben in der Untersuchung, die wir finanziert haben, haben die chilenischen Forscher sowohl sind die Inseln abgewandert, haben also jeden Nest sozusagen in Augenschein genommen und sie haben diese Methode Social Distance gemacht. Und da hat sich gezeigt, dass diese Methode zu einem 6- bis 7-fachen Überschätzung der Anzahl führt. Die zweite Sache ist, dass auch in Chile auf 2 Inseln, das ist die Insel Choros und die Insel Chalineral, die eben zum Humboldt-Archipel gehört, dort auch der Bruterfolg gemessen wurde. Und die dritte Sache, und das wurde noch nie gemacht am Humboldt-Pinguin, dass die Nahrungssuche erforscht wurde. Also man hat die Tiere mit GPS-Loggern und mit Kameras ausgestattet und konnte somit ganz präzise erfassen, wo fischt der Humboldt-Pinguin, in welcher Tiefe, wie erfolgreich ist er dabei, wie viel Energie verbraucht er, was frisst er. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, was vorher niemand wusste, dass Humboldt-Pinguine kollektiv jagen. Das heißt, wie man das, glaube ich, auch von Delfinen kennt, die interagieren und treiben sich sozusagen die Fische zu. Das heißt, dann jagen 50 Humboldt-Pinguine. Das erhöht natürlich auch die Gefahr. Wenn 50 Humboldt-Pinguine in die Stellnetze schwimmen, ist der Schaden natürlich viel größer, als wenn ein einzelnes Tier da reinschwimmt. Also Humboldt-Pinguine organisieren ihre Jagd in Gruppen, aber auch individuell. Und sie haben ein viel breiteres Nahrungsspektrum, als man gedacht hat.
Und Sie haben gesagt, die wurden mit Kameras dafür ausgestattet. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie so ein Rucksack quasi auf dem Rücken des Pinguins, oder?
Ja, sozusagen die Kamera, die es ja Gott sei Dank inzwischen sehr kleinformatig gibt, sonst wäre das ja gar nicht möglich, auf der Schulter des Humboldt-Pinguins. Und man kann damit jede Bewegung und jeden Versuch, einen Fisch zu fangen, dokumentieren.
Die Videos, die da rauskommen, sind natürlich ganz schön eindrucksvoll. Die verlinken wir euch auf jeden Fall auch mal in den Shownotes. Wer finanziert denn dann solche Projekte genau? Sie haben schon angedeutet, Artenschutz-Euro zum Beispiel. Wir haben ja den Naturschutz-Euro in Frankfurt.
Also diese Projekte, das kann man ganz eindeutig sagen, sind erst möglich geworden, seitdem wir vom Zoo Frankfurt, vom Vogelpark Marlow, vom Zoo Dresden, vom Zoo Karlsruhe eben große Fördersummen über den Artenschutz-Euro bekommen. Und es ist insofern bedeutsam, auch das ist vielleicht auch interessant, dass die chilenischen Forscher haben uns gesagt, die werden von den Fachleuten der Behörden, werden sie immer aufgefordert, sie sollen dies und jenes untersuchen, damit die Fachleute in den Behörden dann auch wieder durchaus positiv gemeint Argumente haben, auch für den Schutz. Nur es finanziert niemand. Und Swinisco konnte halt durch den Artenschutz-Euro diese Lücke schließen und den chilenischen Forschern die Mittel zur Verfügung stellen, damit sie solche Forschungsarbeiten, zu denen sie schon seit Jahren aufgefordert werden, auch tatsächlich durchführen können.
Jetzt ist Forschung ein Teil der Arbeit von Swinisco. Ich weiß aber, dass sich auch viel um den Bereich Umweltbildung zum Beispiel dreht. Können Sie mich da mal ein bisschen mitnehmen? Wie muss ich mir das vorstellen? Was kann man über den Humboldt-Pinguin lernen?
Wir haben seit der Gründung, und das war 2008, eine Mitarbeiterin in Chile, die sich eben sehr für Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt hat und auch für Maßnahmen der Umweltbildung. Und es hat jetzt dazu geführt, dass diese Meeresschutzzone tatsächlich von der aktuellen chilenischen Regierung deklariert wurde. Das war immer unser oberstes Ziel, dem wir alles andere untergeordnet haben. Jetzt gilt es darum, in einem 2-jährigen Prozess sozusagen den Managementplan zu erarbeiten, wie diese Zone funktionieren soll. Und das werden unsere Mitarbeiterinnen, inzwischen haben wir 2, auch wieder versuchen zu begleiten, was auch durchaus das Wohlwollen des Umweltministeriums dort in der Region findet. Und sie planen jetzt zum Beispiel für dieses Jahr, es soll versucht werden, eine regelmäßige Radiosendung zu organisieren, wo man dann eben nicht nur, aber auch auf die Schutzbedürfnisse dieser Region, natürlich auch anderer Regionen eingeht.
Wie steht denn generell die lokale Bevölkerung in Chile und Peru zum Humboldt-Pinguin? Kennt man den überhaupt oder wird der, wie der Brillenbär in Peru zum Beispiel, als Schädling wahrgenommen, wie es früher war? Mittlerweile ist der ja schon fast, haben wir in Folge 2 drüber gesprochen, ein Maskottchen für die Region. Genau, also wie kennt man den Humboldt-Pinguin in Chile und Peru?
Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen unterschiedlich in Chile und Peru. Also in Chile stand ja immer alles unter dem Vorzeichen der Bedrohung dieses wertvollen Ökosystems, wo der Humboldt-Pinguin lebt. Und da ist die Meinung sehr gespalten. Der Schutz findet eigentlich, wenn es gelingt, zu mobilisieren, breite Unterstützung. Und da ist dann der Humboldt-Pinguin sozusagen das Aushängeschild, obwohl es da ja auch andere tolle Tiere gibt, wie Wale und Delfine und so weiter. In Peru ist zum Teil das Wissen noch sehr gering und da ist halt es gelungen, glaube ich schon, das kann man sagen, durch unsere Partnerorganisation Acurema, die machen seit 10-12 Jahren Umweltbildung in der Region Ica, wichtige Stadt dort, auch Pisco. Und dort gehen die in die Schulen, die gehen aber auch in die Fischerdörfer und unterrichten oder geben Basisinformationen zu dem Ökosystem und der Bedeutung des Humboldt-Pinguins. Und als ich jetzt in Peru war, haben wir eine Schule besucht, das Colegio San José de la Garte. Und dort hatte man kurz vorher den Humboldt-Pinguin zum Tier des Jahres in der Schule gewählt. Außer dieser schönen Idee war fast noch eindrucksvoller, mit welchem Stolz die Lehrer berichtet haben, dass Umweltbildung dort inzwischen zur DNA der Schule gehört. Also die lernen auch Rechnen mit dem Humboldt-Pinguin. Da wird halt mit Humboldt-Pinguin gezählt. Also das heißt, die ziehen dieses Thema Umweltschutz richtig so in alle Fächer rein. Ja, die machen natürlich auch Aktionen mit den Kindern, dass sie ans Meer fahren und Müll wegräumen und dadurch sensibilisieren. Aber es ist eigentlich, wo immer möglich, Bestandteil in allen Fächern. Und das, diese Schule, die braucht die Unterstützung unseres Partners Acorema nicht mehr. Die machen seit 20 Jahren Umweltbildung. Also die bewegen sich da mit den Naturschützern absolut auf Augenhöhe. Das war, fand ich sehr eindrucksvoll.
In Peru ist der Partner Acorema. Sie haben auch schon eine Mitarbeiterin in Chile erwähnt. Das brauchen Sie wahrscheinlich auch, weil ich telefoniere mich jetzt gerade mit Ihnen, während Sie in Landau sitzen, also gar nicht so weit weg von mir. Da hatte ich schon Interviewgäste, die deutlich weiter weg waren. Wie wird die Arbeit denn vor Ort umgesetzt? Also wie funktioniert das genau mit Partnerorganisationen oder Mitarbeiterinnen?
Ja, also wie gesagt, in Peru ist der Partner Acorema und die machen uns einen Vorschlag für ein Jahr oder für 2 Jahre, was die Umweltbildung in den Schulen angeht. Wir prüfen das und finanzieren das dann. In Chile ist es so, dass wir eben Nancy Dumen und Karin Quezada, 2 Mitarbeiterinnen haben, die ein Honorar beziehen und mit uns abgestimmt eben ihre Aktivitäten im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit oder auch Bildungsarbeit, auch dort, die gehen auch in Schulen, machen. Die haben zum Beispiel ein Lehrerseminar organisiert im vergangenen Jahr, um Multiplikatoren im Bildungssystem aufzubauen. Ja. Andere Partner in Chile sind die Universitäten Andrés Bello in Santiago und die Universität Católica del Norte in Coquimbo. Die tragen dann aber eben diese Forschungsprojekte.
Aber was da genau in Chile passiert, das ist auf jeden Fall sehr spannend und da werde ich jetzt mal direkt mit der Nancy Dumann drüber sprechen. Ihnen erstmal vielen Dank, Herr Knauf.
Ja, vielen Dank auch und Dank für die Gelegenheit, das mal so ausführlich und auch in der gewissen Breite darstellen zu können.
Mir jetzt zugeschaltet aus Chile ist Nancy Dumann. Hallo Nancy.
Hallo Marco.
Vielleicht kannst du dich am Anfang unseren Hörerinnen und Hörern kurz selber vorstellen, wer du bist und was du fürs UNESCO machst.
Danke. Ich bin Nancy Dumann, ich bin Chilene und ich bin auch in Chile, ja, in der Region Coquimbo. Ich bin also von Beruf her Diplom-Ökonom, aber eigentlich, ich habe hier in Chile im Umweltministerium eine Zeit gearbeitet und seit 14 Jahren bin ich Aktivist, also Naturaktivist, Naturschützerin, also ich weiß nicht, wie man das so genau nennt. Ich bemühe mich zusammen mit vielen, vielen anderen Leuten, den Humboldt-Archipel zu retten.
Wie steht es denn um den Humboldt-Pinguin in Chile?
Wow, ja. In mehreren Gesprächen mit der also mit den Kleinen, die an der Küste, wo dieses Archipel ist, zu finden ist, haben uns erzählt, dass es bis Anfang 80er Jahre eine ganz normalen Blick war, eine schwarz-weiße Decke zu sehen, ja, an die Küste, am und das waren Pinguine. Also damit möchte ich sagen, dass es an diesem Ort sehr, sehr viele Pinguine gelebt und sie haben sogar zusammen mit den Fischern, die damals dort gelebt haben, zusammengelebt. Ja. Aber mit der wirtschaftlichen oder in Aktivität oder mit der wachsende wirtschaftliche Aktivität, das heißt mit der Fischerei, ja, dass die Pinguine Netzen gefallen, dass man diesen Guano abbaut, ist der Anzahl von Pinguine runtergegangen, ganz tolle, vor allem in der 80er Jahre. Und so, dass es dieses Humboldt-Pinguin im ständigen Bedrohung ist, ja. Konkret seit 2007 sind andere Bedrohungen entstanden, die viel größer sind. Und das heißt, zuerst wollte man drei Kraftwerke bauen, ja. Das ist jetzt vorbei, aber seit 2012 man bemüht sich zwei großen Häfen gerade in der Mitte des Archipels, wo unser Humboldt-Pinguin lebt, ja, und sich reproduziert.
Und was genau macht Svinesco vor Ort? Also wie erreicht ihr das, dass ihr den Pinguin schützen könnt?
Ja, weißt du, da ist diese Gefahr existieren, ne? Also mit den großen Berghafen, ja, weil es sind große Hafen für den Transport, Mineralentransport. Haben wir unsere Arbeit, auch ein Teil unserer Arbeit, dazu gewidmet, den Leuten, zu zeigen, dass diese Gefahr existierte und existieren noch. Und da haben wir verschiedene Aktionen organisiert, wie Unterschrift gesammelt. Wir haben Briefe an verschiedenen Präsidenten geschickt, ja. Ganz viele, viele Aktionen. Also, und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel auch Umweltbildung Aktivitäten gemacht, wie Fotoausstellungen. Also wir haben eine Fotoausstellung in über 30 Schulen gezeigt. Wir haben Seminare auch gemacht, wo Wissenschaftler und Vertreter der öffentlichen Institutionen, aber auch Vertreter der Bürger Vorträge haben.
Ja, wow, das ist ja echt wahnsinnig viel. Es gab auch einen ganz tollen Erfolg in letzter Zeit. Ihr habt eine Meeresschutzzone einrichten können.
Ja, eigentlich diese Erfolg. Es gibt ein Vorher,
ja,
und ein Danach, ne? Oder
ein bisschen eine Zeitenwende, auch wenn der Begriff.
Ja, es ist eine Zeitwende, sozusagen. Ja, ist richtig eine Zeitwende. Obwohl dieses Meeresschutzzone mit verschiedenen Nutzungen nicht sichern, dass es diese Zone richtig geschützt wird, weil dort existiert die Kleinfischerei.
Welche Schritte müssen jetzt noch gemacht werden? Die Meeresschutzzone ist ja ganz am Anfang, richtig?
Aber jetzt muss man sie im Gang bringen, ja. Und das ist vielleicht sogar schwieriger, als es dafür zu kämpfen und das zu haben.
Hast du denn Hoffnung für die Zukunft, für den Humboldt-Pinguin?
Ja, obwohl muss ich zugeben, manchmal nicht. Aber ich glaube doch, weil es werden immer mehr Leute, die dann doch klar haben, dass es wie wichtig ist, dass wir unsere Natur schützen und dass wir mit der Natur, in der Natur leben und mit der Natur in Harmonie leben, also sie zu respektieren. Ja.
Vielen, vielen Dank. Muchas gracias para la entrevista en su tiempo. Das war doch eigentlich ein perfektes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, Nancy.
Ich danke an alle Leute von Frankfurt vor allem, ja, aber auch vom ganzen Deutschland. Ich weiß, dass es sehr viele Leute das Finisco unterstützen, ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Und wir werden uns freuen, wenn jemand hierher kommt und diesen wunderbaren Ort kennenlernt. Die Pinguinen waren voriges Jahr ein bisschen verschwunden, aber sie sind langsam wieder da. Sie kommen zurück.
Edgar, Tipsy und Co. waren bei unserem Interview eher skeptisch und haben sich mehr für die komischen Gestalten auf ihrer Anlage interessiert und an Martha Schnürsenkel gespielt. Dass ihre Artgenossen stark bedroht sind, das scheint unsere Pinguine jetzt nicht so richtig zu kümmern. Zum Glück gibt es dafür Vereine wie Sphinisco, die den Schutz von Humboldt-Pinguinen finanzieren und Menschen wie Nancy Duman, die diese Arbeit in Südamerika mit viel Leidenschaft und Durchhaltevermögen umsetzen. Von uns nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die ihren Zoobesuch mit dem Naturschutz-Euro wertvoller machen. Ihr habt gehört, das Geld kommt an und macht einen echten Unterschied. Wer Lust hat, die Pinguin-Soaps mit eigenen Augen zu sehen und mehr über unsere Pinguine erfahren möchte, der sollte sich beim nächsten Zoobesuch die kommentierte Pinguinfütterung nicht entgehen lassen. Die gibt es, zusammen mit der Fütterung unserer Robben, täglich um 11 Uhr und um 14:45 Uhr. Übrigens, im April ist auch der Internationale Tag des Pinguins, der jedes Jahr veranstaltet wird. Dazu werden auch wir am 28. April ein paar kleinere Aktionen im Zoo machen, wie zum Beispiel Infostände und Kinderbeschäftigung. Also, schaut gern vorbei, wenn ihr Pinguin-Fans seid. Mein Name ist Marco Dinter, ich bin auch ein Pinguin-Fan und wir sehen uns entweder am Pinguintag oder hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.